good all the time. Yes. God is good. Oh, preach it. I love it. Und es ist so. Wir können es drehen, wie wir wollen. Gott ist gut. Gott bleibt gut. Glauben Sie das? Wir verstehen ihn nicht immer, oder? Wir verstehen ihn nicht immer. Gerade auch heute, wenn wir dieses Thema wieder anschauen, über die göttliche Heilung, da verstehen wir ihn nicht immer. Ich habe euch letztes Mal so improvisiert, dieses meines Erlebnis erzählt, wo ich längere Zeit hart gearbeitet habe, Kopfweh gehabt habe. Und ich bin auch noch ein bisschen Krankenpfleger, oder? Ich habe mit Gott einen Deal geschlossen. Gott, jetzt gehe ich noch in den Wald laufen und ich bete eine Stunde. Und wenn du mich da nicht heilst, dann nehme ich eine starke Schmerztablette. Und ich hatte eine schwierige Zeit und bin am Schluss noch fast abgestürzt und in einem Tobu gelandet. Bin auf den Parkplatz zurückgekrochen und habe gesagt, Gott, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt gehe ich heim und ich ziehe mir was rein. Und dann habe ich Gottes Stimme gehört. Eine väterliche Stimme. Eine liebe Stimme. Gott hat mir gesagt, dein Vertrauen auf die Medizin ist viel stärker als das Vertrauen, das du in deinen himmlischen Vater hast. Und sofort ist die Münze klick runtergefallen. Ich habe gesagt, Gott vergib mir, und es hat gemacht, und das Kopfweh war weg. Wie ausgelöscht. Und ich habe Gott gesagt, danke für die Lektion. Danke für die Lektion. Gott ist ein guter Vater. Manchmal führt er uns an den Ort, aber er möchte uns zeigen, dass er es gut meint. Sogar mit dem Jonah, der ist ziemlich auf die schiefe Bahn gekommen, depressiv geworden. Und Gott hat sich alle Dinge, unmöglichen Dinge, doch einfallen lassen, um diesen Jungen wieder auf Kurs zu bringen, oder? Und er möchte, dass auch wir ankommen. Amen. Ja, wir kommen heute zum Abschluss von unserer Serie von Nehemia mit dem Untertitel Nehemia, ein Mann, der Gott kannte. Nehemia war ein starker Mann. Er hat vieles erreicht, was viele nicht erreicht haben. Und ein möglicher oder ein wichtiger Aspekt davon war, er war ein Mann, der seinen Gott gekannt hatte. Wow! Und wir haben diese Jehova-Namen Gottes miteinander angeschaut. Wir haben gesehen, Gott ist unser Vater. Wir haben gesehen, er will unser Durchbrecher sein. Er will unser El Shaddai sein. Er will unser Hirte sein. Er will der Gegenwärtige sein. Er will der Überfließende sein. Ja, das ist ja genau das, was wir brauchen. Halleluja. Okay. Klingt gut, oder? Ja, wir haben vor 3 Wochen dieses Thema schon angeschaut miteinander. Und es bräuchte nochmals ein halbes Jahr Predigten, bis wir das ganze Thema beleuchten könnten. Das können wir nicht machen. Wir haben noch ein paar auch super interessante Themen. Ich möchte das aber einfach noch ein bisschen vertiefen. Ich möchte das nochmals aufgreifen, ein bisschen vertiefen. Und ich möchte einfach dabei sagen, ich kann das jetzt auch nicht jetzt total ausdiskutieren. Aber es ist mir gewesen, wir machen da nochmals eine Runde, oder? Ja, was haben wir miteinander gesehen? Das allererste, das wir miteinander gesehen haben, ist, wenn es um göttliche Heilung geht, dann gibt es eben Situationen, die können wir nicht richtig verstehen. Die können wir mit unserem Spatzenhirn nicht richtig verstehen. Ich habe euch erzählt von diesem Evangelisten, diesem verkrüppelten Evangelisten, Polyarthritis. Er saß im Rollstuhl und er hat kranken Menschen seine verkrüppelten Hände aufgelegt und die sind gesund geworden. Da verstehe ich nicht alles. Im Himmel werden wir wahrscheinlich mal die Antwort dann bekommen. Aber das müssen wir verstehen. Wir können nicht alles ganz verstehen. Ich zeige euch heute die Geschichte von Fred Squire. Fred Squire hat in England die Bibelschule IBTI gegründet, die Schule, die Tina und ich besucht haben. Tina hat die Witwe, also seine Frau, dann noch ein bisschen betreut während der Bibelschule. Fred Squire war ein sehr interessanter Mann und er hat eine ganz ausgesprochene Gabe der Krankenheilung. Das ist wirklich ganz verrückt, was dieser Mann erlebt hat. Der hat oft Gottesdienste abgehalten während einer Woche in einem Dorf, in einer Gemeinde oder oft hat es keine Gemeinde gehabt. Er hat gepredigt und er hatte besonders eine Heilung für taube und blinde Menschen. Und nachdem dann am zweiten oder dritten Abend die ersten spektakulären Heilungen geschehen sind, haben die Leute ihnen die Türe eingerannt. Und so haben sie viele Gemeinden gegründet. Das nächste Woche in einem nächsten Dorf dasselbe Grün. Wow! Hier ein paar Beispiele. Da ist eine Frau, die hatte schon 3 Jahre einen riesen Tumorklumpen unter dem Arm. Und die Bezirkskrankenschwester hat die in die Versammlung geschleppt. Und sie wurde augenblicklich geheilt durch das Gebet, hat das erste Mal seit langer Zeit wieder den Arm gehoben und die Krankenschwester hat geschrien wie am Spieß. Auf der anderen Seite eine heilsame Frau, die hatte, glaube ich, 3 Jahre lang, 5 Jahre war die verkrüppelt, die hat die Krücken weggeworfen. Das hat ganze Massen angezogen. Diese Frau da, die war blind, in einem Auge für 10 Jahre augenblicklich geheilt. Auf diesem Film, da sehen wir eine lahme Frau und eine blinde Frau geheilt. Das ist Miss Roberts, die war von Geburt an im rechten Auge geheilt, konnte nicht sehen und wurde geheilt. Da hat seine Schwester, also so in einer Ordensschwester, Verletzung an der Wirbelsäule, an den Hüften, konnte 8 Jahre lang nicht mehr absitzen, ihren Körper nicht mehr beugen. Erlebte eine sofortige, perfekte Heilung. Ein Mädchen aus Berlin, aus der russischen Zone, vor vielen, vielen Jahren, erhielt an einer Veranstaltung das Augenlicht in einem Auge. Ein Mann, der war stumm. Und jetzt ist auch stumm geworden bei uns. Halleluja, wieso? Die falsche Taste gedrückt. Ja, das könnte schon sein. Ne? Okay. Es ist wieder gut. Es kommt schon etwas. Ja, dann ist ja super, oder? Jetzt ist wieder dunkel. Nur die Ruhe. Also bei mir ist es eigentlich gut. Okay, los, ich mach mal weiter. Fahr doch mein. Was kommt wieder etwas? Fahr mal mit dem PC da oben ab. He? Ich mache mal einfach weiter. He? Friest! Ja, so gut! Danke! Ist so gut! Die falsche Taste erwischt! Halleluja! Wow! Ja, dieser Mann war taub. Er war taub. Und er wurde perfekt geheilt. Und da ist dann die Taufe gewesen und er hat vor 3000 Menschen bezeugt, was Jesus für ihn gemacht hat. Die Zeitungen in England waren voll und lest mal diese Schlagzeilen. Wirklich sensationell. Gewalt. Eine ganz außerordentliche Heilungsgabe hat er. Auch in dieser kleinen Kapelle der Bibelschule wurde einmal eine Erweckung ausgelöst, ein wirklicher Mann Gottes. Dann ist dieser begabte Mann mit dieser Heilungsgabe ganz plötzlich an Krebs gestorben. Kannst du mir das erklären? Ich wollte damit einfach sagen, Gott ist ein großer Gott, aber manchmal ist er souverän. Und es gibt im Zusammenhang mit göttlicher Heilung gewisse Dinge, die wir nicht einordnen. aber hört, wenn ich dies und jenes mit meinem kleinen spatzen Hirn nicht verstehe, mit meiner kleinen Hühnerperspektive, dann weiß ich dennoch, dass Gott, mein himmlischer Daddy, schon weiß, wieso dass er gewisse Dinge zulässt und wieso er manchmal souverän handelt nach seiner eigenen Logik. Amen. Vielleicht bekommen wir in der Ewigkeit mal dann eine Antwort. Aber es ist gut, wenn wir lernen, gewisse Dinge einfach abzuschalten. Ich habe eine interessante Geschichte mal erzählt. Ist ein Kind ertrunken im Bach neben unserer Gemeinde in Buchs, wurde es in den Kiessammler hineingeschwemmt. Zufällig hat es jemand gesehen, auf einem Pferd, rennt den Bach runter, fischt das Kind heraus. Zufällig schaut eine Krankenschwester aus dem Fenster, sie kommen, sie beatmen, das Kind lebt wieder. Unglaublich. Zufall Gottes, oder? Sie bringen das Kind in ein Spital zur Abklärung, obwohl es total lebendig ist, und finden heraus, es hatte einen Tumor irgendwo. Der konnte problemlos weggeschnitten werden, weil es total am Anfangsstadium wäre. Wäre dieser Unfall nicht geschehen, wäre das wahrscheinlich ganz böse rausgekommen. Es gibt Dinge, die können wir nicht einordnen. Okay. Aber es ist fundamental wichtig, dass wir die Bibel studieren, dass wir Gott flehen, gib uns Offenbarung über die Wahrheiten, die du uns geschenkt hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen nicht nur Wissen, sondern wir brauchen Offenbarung. Amen. Wir haben bereits das letzte Mal gesehen, dass Heilung bereits ein klarer Bestandteil des alten Bundes war, den Gott mit seinem Volk durch Mose geschlossen hatte, um ihnen zu helfen. Und da sagt Gott in 2. Mose 15, 26, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und alle seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern aufgeregt habe. Denn ich bin Jehova Rapha, der Herr, der dich heilt. Was heißt Rapha? Rapha heißt wiederherstellen, gesund machen, in den Normalzustand bringen. Aber habt ihr etwas gemerkt? Das ist eine Stelle vom alten Bund, vom mosaischen Bund. Und dort gab es immer Forderungen, die der Mensch erfüllen musste, damit die Segensverheißungen dieses Bundes für ihn wirksam wurden. Habt ihr gesehen? Das sind vier Forderungen, die da an den Menschen gestellt. Und weil der mosaische Bund aber vor allem den Zweck hatte, Menschen klar zu machen, dass sie aus ihrer eigenen Leistung und Anstrengung vor dem heiligen, gerechten Gott niemals gerecht werden konnten, lesen wir im Alten Testament auch kaum etwas von Krankenheilung. Und der mosaische Bund war aber auch eine Vorbereitung des neuen Bundes, der dann Jesus später durch seinen Opfertod am Kreuz mit den Menschen geschlossen hatte. Und jeder Mensch, der Jesus als persönlichen Erlöser annimmt, erlebt, wie seine Sünde, die wie eine Trennwand zwischen ihm und Gott steht, wegfällt, wie er in eine lebendige Freundschaftsbeziehung mit dem Schöpfer kommt. Und so wird der Bund für ihn wirksam. Und er wird angeschlossen an die göttliche Quelle des Lebens und erlebt, wie sein Leben dynamisiert wird durch das. Mai, denke ich gern an die Zeit zurück, als Jesus mich errettet hat. Wow, da kam Leben in die Bude, Halleluja. Dass in diesem neuen Bund, den Jesus mit seinen Kindern geschlossen hat, Heilung zweifellos mit eingeschlossen ist, zeigt sich zum Beispiel in 1. Petrus 2, 24. Jesus hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, seid ihr geheilt. Mit anderen Worten, die Sache mit der Heilung wird hier im neuen Bund mit diesen Worten wunderbar charakterisiert. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Also, durch das, was Gott für uns durch das Erlösungswerk von Jesus getan hat, hat er für uns Heilung erworben. Amen. ist ganz eine andere Sache. Wir haben dann gesehen, dass die Bibel uns unmissverständlich deutlich klar macht, dass Krankheiten, dass Viren nicht in der Küche Gottes zusammengerührt werden. Ganz sicher nicht. Psychische, körperliche Krankheiten, Krebs, MS, Neurodermitis, aber auch der Tod sind vielmehr eine direkte Folge der Sünde. Sie sind ein Werk des Teufels, das gegen das Wesen, gegen den Plan, den Gott für den Menschen hatte, gerichtet sind. Ganz sicher. Und deswegen hat Johannes geschrieben in 1. Johannes 3,8, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Oh yes! Und Jesus ist in erster Linie stellvertretend für uns Menschen am Kreuz gestorben, damit unsere Sünden, die uns von Gott trennen, vergeben werden können. Das ist das Hauptproblem des Menschen. Das hat ewige Konsequenzen. Die allererste Dringlichkeit im Leben eines Menschen, ich sage es heute noch einmal, ist, dass er seine Verlorenheit durch die Sünde erkennt, dass er Jesus annimmt als persönlicher Erlöser und somit dem ewigen Verderben entrinnt, das ihn in der Hölle erwarten würde. Die allererste Dringlichkeit im Leben eines Menschen ist nicht Heilung zu erlangen, sondern mit Gott versöhnt zu sein. Das ist viel wichtiger. Und der Rest kommt dann dazu, weil in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus anvertrauen, wo wir ihn um Vergebung unserer Sünden bitten, werden wir angeschlossen an den Lebensstrom des Himmels. Amen. So ist es Gottes Plan für seine Kinder, dass wir gesund sind und dass wir nicht krank sind, weil Heilung in diesem neuen Bund mit inbegriffen ist. Ich habe das gestern mal gesagt, es ist ein All-Inklusiv-Angebot. Wenn du all inklusiv gebucht hast, Hotel, Flug, Essen, alles inbegriffen, du gehst hin und du gehst jeden Abend in ein Restaurant und sagst dich dämlich, bist sauber schuld. Auskosten, was Gott uns gibt. Unser himmlischer Vater sendet uns keine Krankheiten, um uns eine Lektion zu erteilen. Genauso wie kein einziger von uns willentlich seinen Kindern eine Krankheit einfach auferlegt, dass sie mal so eine richtige, gehörige Lektion erteilt bekommt. Machen wir nicht. Und Jesus, der Sohn Gottes, der das Vaterherz offenbart hatte, ist nie auf eine Person zugekommen und hat ihr gesagt, ich erteile dir jetzt eine Lektion von Demut und Geduld. Empfange eine richtige Portion Rheuma. Nein! Undenkbar sowas. Total daneben, wenn wir so denken. Wir lesen viel mehr Dinge wie Matthäus 9,35. Jesus lehrte in den Synagogen und verkündete überall im Land die rettende Botschaft von Gottes Reich. Wohin er auch kam, heilt er die Kranken und Leiden. Denn wieso? Weil er erbarmt. Und wer mir das nicht glaubt, der soll mal das Neue Testament durchlesen. Ich habe euch mal ein paar Bibelverse da aufgelistet. Bibelverse, wo Jesus Menschen geheilt hatte. Wo die Jünger Menschen geheilt hatten. Weil die Heilung ist all inklusiv in diesem neuen Bund. Dann haben wir das letzte Mal, und das ist ganz wichtig, gesehen, dass Gott uns einlädt, aus der Gnade zu leben. Und diese Gnade ist auch die Basis, wo wir Heilung erwarten sollen. Aus der Gnade zu leben bedeutet, dass wir aus der Kraft, aus den Ressourcen, aus dem Vorrat leben, der Gott uns täglich geben möchte, so wie es die Situation eben erfordert. Gnade! Gott sei Dank! Leben wir nicht mehr unter dem Gesetz, wo wir alle diese Bedingungen erfüllen müssen. Und ich sage es immer wieder ganz generell, alle Religionen der Welt zeigen den Menschen auf, was der Mensch für Gott tun muss, um vor ihm Wohlgefallen zu bekommen. Hey, da schlafen Leute auf Nagelbretter, weil sie denken, Gott hat Freude daran. Im Libanon, wo ich war, haben die sich mit Ketten blutig geschlagen, mit Messern wund geritzt, um Gott zu befriedigen. Aber im krassen Gegensatz dazu zeigt uns das Evangelium, was Gott für den Menschen getan hat in seiner Gnade. Und nicht nur, was er getan hat, sondern immer noch tun möchte. Und was müssen wir leisten, dass diese Gnade für uns wirksam wird? Was müssen wir leisten, dass wir errettet werden? Dass wir die Taufe im Heiligen Geist bekommen? Dass wir geheilt werden? Einzig, dass wir im Glauben annehmen, dass das inklusiv Jesus bereits für uns erworben hat am Kreuz. Halleluja. Und er möchte einfach, dass wir ihm glauben. Oder mit anderen Worten, dass wir ihm vertrauen. Noch einmal. Das Gesetz und das Alte Testament zeigt dir auf, was du tun musst. Was du leisten musst, um etwas von Gott zu erhalten. Und die Gnade und das Neue Testament zeigt dir auf, was Gott für dich gemacht hat. Das ist ein anderes Paar Schuhe, oder? Aber leider leben wir eben in dieser westlichen Welt. Leistungsdruck. Wir sind so getrimmt worden, dass unser Spatzenhirn oft nicht begriffen hat, dass es oben noch nicht Klick gemacht hat. Dass wir gerufen sind, aus der Gnade zu leben und eben nicht aus dem Gesetz. Und wenn ich mit Leuten und Christen rede, dann höre ich, ja, weil ich nicht perfekt bin, empfange ich wahrscheinlich keine Heilung. Blödsinn! Wenn du dann perfekt bist, holt dich der Heiland dann schon an. Hab keine Angst. Weil ich nicht alle Geboten gehalten habe, bleibe ich krank. Blödsinn! Weil ich Gottes Stimme nicht gehört habe, empfange ich keine Heilung. Yes, preachy brother. Unser Leben wird dann verändert, wenn es Klick macht, wenn wir es nicht wissen, sondern wenn wir verstehen, was Gnade, was unverdientes Wohlwollen ist. Halleluja. Er sucht nicht Perfektion. Unser Gott sucht Menschen, die ihn ehren, mit einem großen Glauben an einen wunderbaren, gnädigen Gott. Der Glaube ist wichtig. Glaube und Gnade arbeiten immer zusammen. Hebräer 11,6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Glaube und Leistung ist aber etwas ganz anderes. Glaube ist viel, viel einfacher. Kinder, als sie noch ganz klein waren, die haben immer auf den Papi vertraut, oder? Tausend Ideen, wie können wir die Ferien gestalten? Die sind einfach ins Auto gestiegen. Gewusst, der Papi macht schon Glauben. So einfach ist Glauben. Und Jesus, der große Menschenfreund, hat die Vision, den Wunsch, der er für jeden Menschen hat, in Johannes 10,10 so ausgedrückt. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Wunderbar, oder? Aber habt ihr bitte nicht übersehen, dass da Jesus nicht nur von erfülltem Leben spricht, sondern er sagt, es gibt einen Feind, es gibt einen Teufel, der sich das Ziel gesetzt hat, den Menschen zu bestehlen, ihn zu töten, ihn fix und fertig zu machen. Und schauen wir in die Welt. Es ist ihm sehr gut gelungen, oder? Blöd ist nur, dass es ihm manchmal sogar gelingt. Christen, Menschen, die an diesem neuen Bund, den Jesus mit ihnen geschlossen hat, es ist ihm gelungen, dass sie Lügen glauben. Er ist der Vater der Lüge. Sie glauben, Gott hat ihnen Krankheiten auferlegt. Sie können nicht geheilt werden und so weiter. Und die Bibel sagt uns in Hosea 4,6, dass es vorkommen kann, dass Gottes eigene Volk umkommen kann. Wieso? Aus Mangel an Erkenntnis. Das sagt Gottes Wort. Nicht die Welt geht zugrunde. Volk Gottes geht zugrunde an Mangel an der Erkenntnis. Jetzt habe ich schon wieder das Zeug eingefroren. Jetzt ist aber wieder vor, oder? Wir leisten oft einen gewaltigen zeitlichen Einsatz, um auf dem Laufenden zu bleiben, was das Weltgeschehen angeht. Die Politik, der Sport, die Unterhaltung. Stimmt das? Oh, schau mal draußen, ob dir noch jemand in die Augen schaut. Die schauen auf alle auf ihr Screen, oder? Die schauen alle auf ihr Handy, immer bombardiert, oder? Wie viel Zeit ist das wohl auf den ganzen Tag verteilt? Aber wir müssen uns ehrlich auch fragen, wie stark im Verhältnis dazu unser zeitlicher Einsatz und unser Interesse es ist, um die Wahrheiten der Bibel zu erforschen und in unserem Herzen lebendig und brennend zu halten. Der Glaube muss genährt sein. Der braucht Sprit. Und er ist der Sprit, das Wort Gottes. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ich mir manchmal sehe, wie wir diese Zeiten handhaben, dann sehe ich, dass da ein großes Ungleichgewicht ist. Wissen wir auch mit Überzeugung, was uns das Wort Gottes eigentlich sagt, was uns zusteht? Jesus sagt, was wird uns frei machen? Die Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und es ist klar, dass wer nur wenig Erkenntnis im Wort Gottes hat, zwangsläufig auch nur wenig Glauben generieren kann. Das ist so. Das ist eine logische Gleichung. So kommt aber der Glaube aus dem Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. NGÜ hat das gut übersetzt auch. Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Stark im Glauben werden bedeutet, dass wir uns tunen auf diese Frequenz. Oder? Wenn wir 3 Stunden uns unterhalten und uns informieren, vielleicht nicht schlecht. Aber wenn wir dann nur 3 Minuten uns mit Gottes Wort beschäftigen, müssen wir uns nicht einfach wundern, wenn wir da besser orientiert sind über das Weltgeschehen, aber als auch das, was uns vom Wort Gottes her zusteht. Und Gott ist nicht schuld, dass sein Volk manchmal schwach ist oder sogar umkommt. Manchmal fehlt da wirklich Erkenntnis und ein Glauben, der genährt ist vom Wort Gottes. Und dadurch wird der Glaube aktiv und lebendig. Amen. Weißt du noch, was du vor 3 Tagen gegessen hast? Okay, jemand weiß es noch? Und vor 5 Tagen? Okay. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich gegessen habe. Sonst würde ich nicht hier stehen. Das hat meinen Körper genährt. Und genau so ist das mit dem Wort Gottes. Manchmal erinnerst du dich nicht mehr genau, was du da meditiert hast. Aber wenn wir uns täglich ernähren, konsequent mit dem Wort Gottes, wird unser innerer Mensch stark werden. Dick und fett. Und so soll es sein. Halleluja, diese Kalorien sind besser zu verdauen. Jawohl. Halleluja. Der Teufel versucht uns zu verletzen, zu attackieren. Und wir sind gerufen, gemäß Epheser 6, den Schild des Glaubens zu ergreifen und uns damit zu verteidigen. Yes. Weil Gott nicht lügen kann, ist sein Wort Wahrheit. Es ist das höchste Niveau der Realität. Oh, Halleluja. Das stimmt mehr als das, was die in der Schule predigen und erzählen unseren Jungs und Mädels. Mama mia. Und es ist leider eine Tatsache, dass es uns viel leichter fällt, an das Sichtbare zu glauben, das gemäß Jesus einmal vergehen wird, als an das Wort Gottes, das ewigen Bestand haben wird. Und das ist unsere Tragik. Und deswegen haben wir ein Problem. Wenn Gott etwas sagt, und wenn er etwas sagt in seinem Wort, dann ist das bereits eine Tatsache in der geistlichen Welt. Wenn Gott zum Beispiel sagt in Epheser 1,3, dass wir bereits gesegnet sind mit allem geistlichen Segen in Jesus, dann ist das eine Realität in der geistlichen Welt. Wow. Das bedeutet, dass im Himmel bereits vorgesorgt ist für alle unsere Nöte, für alle unsere Herausforderungen, die wir hier auf Erden begegnen. Amen. Und die Herausforderung an uns ist, wie bringe ich die Segnungen, die in der geistlichen Welt schon lange Realität sind, in mein tägliches Leben? Und deswegen brauchen wir Glauben. Deswegen brauchen wir nicht Wissen, sondern Offenbarung. Offenbarung über die Dinge, die bereits Realität sind in der sichtbaren Welt. Und deswegen müssen wir das Wort Gottes studieren, dürfen wir das Wort Gottes studieren. Amen. Und schaut euch, ich nehme euch jetzt durch einen interessanten Prozess. Lukas 5,15. Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus, da geht es um Jesus natürlich, und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Manchmal schreibt die Bibel, wie die einander auf die Füße getreten sind, oder? Alle wollten sie Jesus hören. Aber habt ihr gemerkt? Auch da sehen wir, dass das Hören des Wortes Gottes und Heilung ganz, ganz eng miteinander verknüpft sind. Wieso kamen sie? Sie kamen, um ihn zu hören. Denn der Glaube kommt vom Wort Gottes. Und dieses Hören des Wort Gottes hat etwas ausgelöst. Zum Beispiel lesen wir das in Lukas 6,19 und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren. Wieso? Weil sie gehört haben, dass Kraft ist im Wort Gottes. Und hört, wenn wir Jesus berühren wollen, ohne zuerst Gottes Wort gehört zu haben, dann wird das eine Berührung ohne Glauben sein und dementsprechend auch wenig bewirken. Aber diese Volksmenge berührte ihn im Glauben, weil sie zuvor sein Wort gehört hatten. Und das hat in ihnen Glauben geweckt. Oder der Glauben, der da war, hat neu Feuer gefangen. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus in seiner Heimatstadt nur wenige Wunder tun konnte. Wieso? Wegen des Unglaubens. Ja, die haben ihn ja gekannt. Wie schade. Da hat sich Jesus vorgenommen, seine lieben Leute im Dorf zu segnen, zu heilen. Er geht dorthin und die Türen werden ihm geschlossen, weil es fehlte an Glauben. Die Bibel sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Das ist der Vers von Smith Wigglesworth. Oh, da sollte ich wieder mal eine Botschaft haben. In Lukas 5 sehen wir dann einen interessanten Zusammenhang zwischen Glauben und Salbung. Was ist Salbung? Eine Atmosphäre, wo der Geist Gottes in seiner Souveränität Gottes Gegenwart offenbart und Menschen dadurch wohlwollend oder heilend berührt. Und jetzt lest einmal mit mir diese Story. Finde ich sensationell dargestellt. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern und Pharisäern und Gesetzeslehrern. Was waren das für Typen? Die Gesetzeslehrer, die Pharisäer. Oh ja, die haben mit Jesus nicht so gerne diskutiert. Hä? Die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Wow! Jesus da? Das Wort Gottes da, Glaube bewirkt. Oh, da war es möglich, die Situation war da, Salbung, Heilungen waren möglich, es hat gekribbelt in der Luft. Und wie der Textzusammenhang unmissverständlich aufzeigt, waren diese Pharisäer, diese Gesetzeslehrer Jesus gegenüber höchst kritisch, zu wenig gesagt, feindlich und ganz sicher absolut ungläubig eingestellt. Aber Jesus hat ihn mal einfach dort sitzen lassen. Er hat das Wort Gottes, das ewige Wort Gottes verkündet. Und da manifestierte sich doch die Kraft Gottes, sodass eine Atmosphäre entstand, in der Heilung geschehen konnte. Aber merken wir wohl, die anwesenden kritischen Gesetzeslehrer, die keinen Glauben hatten, bewirkte diese herrliche Atmosphäre und Salbung überhaupt nichts. Im Gegenteil. Wir lesen nachher, wie die noch wütender waren auf Jesus. Wow. Und das zeigt uns doch so klar, dass es nicht reicht, nur gegenwärtig zu sein, wo Gottes Wort verkündigt wird, wo vielleicht sogar die Salbung sich wunderbar manifestiert. Es braucht auch den Glauben an die Heilung, damit die Berührung Gottes freigesetzt werden kann. Aber jetzt geht's weiter. Der nächste Vers. Jetzt wird's spannend. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbahre. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch, Ende Feuer. Es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Jetzt kam in diese Situation eine andere Situation. Jetzt kamen Menschen hinein, die hatten Glauben. Die Spannung war da, die Salbung war da, man spürt es. Und plötzlich kommen anstatt Ungläubige, Gläubige hinein. Und ich glaube, dass ihr Glaube noch gewachsen ist, währenddem sie Jesus zugehört hat, wie er da drinnen gepredigt hatte. Halleluja. Ihr Glauben, dass Jesus etwas für ihren gelähmten Freund tun konnte, wenn sie es schaffen würden, ihn in die Nähe von Jesus zu bringen, wurde bald für alle einfach ersichtlich. Da gab es nichts zu diskutieren. Glauben führt immer zu entschiedenen Handlungen. Yes, Halleluja. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den gelähmten samt seiner Bahre mitten in den Raum hinein, genau vor Jesus. Das war eine clevere Idee. Aber bitte nicht nachmachen heute beim Nachbar, oder? Da müssen ein paar andere Faktoren auch noch stimmen. Als Jesus was sah, ihren Glauben, sagt er zu dem Mann: Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Ihr Glaube war so unverschämt, so ausdauernd, dass sie sich nicht abhalten ließen, die Ziegel eines fremden Daches abzudecken. Stellt euch mal vor, das steht da nicht geschrieben. Vielleicht war da auch noch der Hausherr und die deckten ihm das Dach ab. Und wahrscheinlich haben wir diskutiert, doch nicht. Nein, wir flicken aus. Nein, könnt ihr nicht machen. Sie haben es doch gemacht. Denn der Glaube, der führt immer zu Taten. Und da kam also Salbung und Glauben zusammen. Und was ist geschehen? Nach 5 Stunden? Nein, sofort konnte dieser Lahme seine Heilung empfangen, nachdem er in die Gegenwart von Jesus ging. So mit einem Nebensatz. Es scheint, dass je mehr Salbung vorhanden ist, es umso weniger Glauben braucht, um ein Wunder zu erleben. Aber auf jeden Fall ist der persönliche Glaube einer der wichtigsten Faktoren, wenn es um Heilung geht. Und deswegen sollen wir uns alles daran setzen, dass dieser Glaube in unserem Herzen genährt wird. Durch das Wort Gottes, durch Zeugnisse, durch Predigten, durch gute Bücher, durch Biografien von Gottesmännern. Yeah. Aber Glauben ist auch ein Lebensstil. Und ich versuche das ein bisschen kürzer zu fassen, als ich das mir so kompliziert aufgeschrieben habe. Der Paulus sagt in Galater 2,20: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, bin ich es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Wer lebt in ihm? Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben. Wer wohnte im Herzen von Paulus? Jesus. Wer wohnt in deinem Herzen? Jesus, Amen! Der Heilige Geist kommt und nimmt Wohnung in unserem Herzen, bei unserer Bekehrung, bei unserer Wiedergeburt. Stell dir das einmal vor. Paulus hat sich vollumfänglich mit Jesus identifiziert. Christus lebt in mir. Und Jesus kam, um in uns zu wohnen. Und ich glaube, er kam auch, um die Werke des Teufels zu zerstören, die uns manchmal auch in Form von Krankheiten anrühren. Unser Körper ist der Tempel von wem? Des Heiligen Geistes. Wow! Und jetzt stellt euch mal vor, jetzt kommt da ein Geist der Krankheit und will sich einnisten. Soll ich dir mal was sagen? Jesus mag solche Untermieter nicht. Oder wärst du etwa happy, wenn da in deiner Wohnung plötzlich jemand anklopft, oder? Der eine ansteckende Krankheit hätte. Oder der schon Qualm mit diesen grusigen Zigarren, die da manchmal rauchen. Das haut mich um, wenn ich nur 5 Meter daneben laufe. Der hat eine ganze Schachtel in der Hand und er sagt, ich komme und jetzt wohne ich bei dir. Und ich werde dir so richtig einheizen. Weißt du, was ich dem sage? Ich nehme den Besen. Bei eurem christlichen Glauben, ich nehme den Besen. Und ich sage, verschwinde. Nicht mehr lebe ich. Es ist Christus, der in mir lebt. Ich glaube, Jesus ist eifersüchtig. Und er möchte eifern, dass es in unserem Tempel des Heiligen Geistes wunderbar ist. Halleluja. Besser Jesus wohnt da drin, oder? Als ein Geist der Krankheit. Oh, Halleluja. So, ja, jetzt müssen wir aber langsam zum Schluss kommen. Hebräer 10, 38. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Hebräer 11, 1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wir können nicht wirklich immer glauben, dass am nächsten Morgen ein Ferrari vor unserem Haus steht, wenn wir dafür gebetet haben. Kann sein, habe ich schon gehört. Aber wir können nicht unbedingt dafür rechnen, weil die Bibel sagt uns auch, dass der Mensch von der Frucht seiner Arbeit essen soll. Aber hört, wir können und sollen und müssen Glauben haben, dass wir geheilt werden können, weil das Wort Gottes es uns so unmissverständlich verspricht. Ist gerade der Unterschied. Wow. In Markus 5 lesen wir von einer schwerkranken Frau, die hat sich gesagt, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühre, dann werde ich gesund. Und Jesus, gesagt, getan, was hat Jesus gemacht? Sie sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Markus 10, der blinde Bartimäus, den wir jetzt vor 3 Wochen schon hatten, oder? Der hat den Glauben aktiviert, der hat geschrien, oh Jesus, da bin ich, komm an! Und Jesus hat ihm gesagt, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehen. Lukas 17 sagte Jesus einem gesund gewordenen Aussätzigen, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Matthäus 15, da reisen wir von der Heilung der Tochter einer kananäischen Frau. Jesus sagte zu ihr, oh Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Kommen wir wirklich bald zum Schluss, vielleicht. Tina hat sich neulich eine Bemerkung gemacht zu diesem Blinden, der Jesus geheilt hat. Mit was? Mit diesem Teig vermischt mit seiner Spucke, oder? Im Judentum war Spucke eigentlich unrein, oder? Aber Gott will heilen. Sein Wille für seine Kinder ist Gesundheit und nicht Krankheit. Und zwar in so einer Ausschließlichkeit, dass selbst die unrein geltende Spucke von Jesus sogar den Inhaltsstoff hatte, Heil und Heilung zu bringen. Find das super. Da kann sich nichts beugen vor dem Willen Gottes, Menschen wohl zu tun. Der Prophet Jesaja hat dieses Wirken von Jesus, dem Messias, schon hunderte von Jahren vorausgesehen, als er seine wunderbaren Worte da niedergeschrieben hatte. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, seine Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glauben, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Dennoch, er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Vergangenheit, passé, geschehen. It's finished, es ist vollbracht. Das steht nicht als Verheißung, sondern für die Zukunft, sondern es ist etwas, das geschehen und versiegelt ist. Im Neuen Bund wird die Botschaft der Heilung durch ganz einfach dargestellt. Jesus, Gottes Sohn, ließ sich als sündloser Mensch auspeitschen und fordern. Und wenn du deine geistlichen Augen auf dieses Kreuz richtest, dann siehst du, dass all deine Sünden und Übertretungen an dieses Kreuz geheftet sind. Stimmt das? Denn wie wir gelesen haben, wurde er durchbohrt, er wurde zerschlagen wegen deiner Missetat. Die Strafe lag auf ihm, damit du Frieden hättest. Und wenn du das erfasst und in deinem Geist, dann weißt du in deinem Geist, dass du Anrecht hast auf die Vergebung. Amen. Aber wir können jetzt nicht einfach einen Vers herauspicken, sondern wir müssen den ganzen Zusammenhang lesen. Aber in gleicher Art und Weise musst du auch deine geistigen Augen auf dieses Kreuz richten. Du musst erkennen, wie er ausgepeitscht worden ist, wie sein Leib gebrochen worden war, wie sein Blut geflossen ist, wie er voller Wunden war, wie er Kratzerverletzungen hatte. Aber genauso wie du ihn siehst, wie er deine Sünden getragen hat, musst du deine geistigen Augen auf dieses Kreuz richten und erkennen, wie er gleichzeitig auch all deine Krankheiten auf sich genommen hat, wie er deine Schmerzen erlitten hat, die eigentlich du ertragen müsstest. Halleluja, verstehen wir das? Was ist deine Krankheit heute Morgen? Er hat sie getragen. Und hör gut zu, entweder du trägst deine Sünde und damit die ewigen Konsequenzen, oder aber du übergibst sie Jesus. Im Glauben, dass er sie bereits getragen hat am Kreuz. Und entweder du trägst deine Krankheiten, oder aber du übergibst sie wie deine Sünden, auch im Glauben an Jesus. Und glaubst, dass er sie getragen hat am Kreuz, genauso wie deine Sünden. Verstehen wir das? Ich glaube, Gott möchte all deine Sünden vergeben. Und er möchte auch die Krankheiten von dir auf sich nehmen. Er möchte dir zeigen, dass er ein guter Gott ist, der dich heilen möchte. In Apostelgeschichte 10,38 hat Petrus den Dienst von Jesus zusammengefasst mit den Worten: Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Geist Gottes gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land herum, tat Gutes und heilte ein paar Leute. Nein! Er heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Lukas 4,40 sagt: Als die Sonne unterging, brachten alle Leute ihre Kranken zu Jesus, Menschen mit den verschiedensten Leiden. Er legte jedem einzelnen von ihnen die Hände auf. Das ist eine Zeit lang gegangen, oder? Und er heilte sie. Matthäus 9,35. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, er verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Jetzt kommt meine Frage, die große Zusammenfassung. Habt ihr verstanden, was ich euch sagen wollte? Sind all diese Leute, wahrscheinlich mehr als 100, wahrscheinlich ein paar hundert, in diesen drei Bibelstellen geheilt worden, weil sie alle vier Bedingungen erfüllt hatten aus 2. Mose 15? Oder sind sie geheilt worden wegen der Gnade? Wegen der unverdienten Gunst unseres Herrn Jesus Christus? Waren das Leute, die alle perfekt waren, die Jesus geheilt hatte? Oder waren das Leute wie wir, die wir auf und abs kennen, wo es manchmal an Hingabe und Leidenschaft für Jesus mangelt? Heilung für Leib, Seele und Geist ist mit eingepackt in diesem all-inclusive Angebot, in diesem neuen Bund, den Jesus mit dir machen möchte. Aber du kannst sie nicht verdienen. Du kannst sie nicht erleisten. Aber du kannst sie empfangen. Du kannst sie abholen aus Gnade. Und das führt zu einer Liebesbeziehung zu Jesus. Wenn du merkst, dass er dir so viel schenken möchte, dass du nicht verdient hast, und er gibt es dir trotzdem, dann möchtest du nicht leisten, sondern möchtest du seine Liebe einfach erwidern. Wieso hat Jesus geheilt? Ich höre auf mit dieser letzten Frage. Wieso hat Jesus geheilt? Seine Motivation war nicht, den Leuten zu sagen, dass er der Größte ist, sondern er hatte Mitleid, Amen. Und ich glaube, er ist auch heute Morgen hier. Herr, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist. Jawohl, wir leben in Situationen, wo wir manchmal nicht immer alles verstehen. Herr, ich habe manchmal gebetet und bin nicht geheilt worden. Und manchmal bin ich sofort geheilt worden. Krass. Aber ich weiß, du bist treu. Und ich möchte dir danken für dein Wort, das ewig ist. Ich möchte dir danken, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber deine Worte werden nicht vergehen. Herr, wir haben hier gelesen, dass du für unsere Krankheiten wirklich bezahlt hast, Herr. Du hast sogar unsere Schmerzen auf dich genommen. Und wir danken dir, dass das uns zusteht, Herr. Herr, das ist nicht die Brosamen für die Hunde unter dem Tisch, sondern das ist uns rechtmäßig zugeschrieben. Herr, wir möchten dir danken, dass wir Teilhaber sind von diesem Bund der Gnade. Und selbst wenn wir untreu sind, dann bleibst du treu, weil du dich nicht, verleugnen kannst. Danke, dass du der Garant bist für diesen neuen Bund. Wir möchten dir danken von ganzem Herzen. Halleluja. Dass du jetzt auch durch die Reihen gehst. Herr, lass in unseren Herzen der Wunsch kommen, hochkommen, dass wir dein Wort noch viel mehr ehren, Herr. Dass wir unseren Glauben noch viel mehr nähren von diesen wunderbaren Verheißungen, die du uns geschenkt hast. Und danke, dass du heute jetzt auch durch die Reihen gehst, Herr. Und dass du jetzt Menschen berührst, Jesus. Danke, dass du jetzt Menschen berührst, die auch eine Berührung nötig haben. Ich möchte für Menschen beten, wo sie jetzt sitzen am Platz, die sagen, jawohl, ich habe irgendwie, hänge ich durch irgendwo, sei das psychisch, sei das körperlich. Ich möchte, dass wir die Augen schließen und du kannst kurz die Hand einfach aufheben. Wir werden für dich beten, da wo wir stehen. Ist jemand hier, der heute diese Hand von diesem Jehova Rapha braucht, der heute diese Berührung Gottes wünscht? Halte doch kurz, während wir die Augen zuschließen, deine Hand hoch. Herr, du siehst diese Menschen. Herr, wir beten zuerst, dass du einfach jetzt gerade auch Robi heimsuchst, Jesus. Herr, wir beten, dass du Robi heimsuchst, wo er gerade jetzt ist. Danke, dass ihm gut geht, Herr. Und wir segnen ihn, dass er zu Kräften kommt, Herr. Und dass sich deine Herrlichkeit in seinem Leben manifestiert. Herr, ich bete einfach, dass du jetzt auch kommst. Herr, ich bete, dass du jetzt kommst über all diejenigen, die ihre Hände aufgehalten haben. Du bist gekommen, um uns heil zu machen, um in den Normalzustand zu bringen, sagt dein Wort, Rapha, Signore. Ich bete, Jesus, für eine emotionale Heilung, Herr. Ich bete, Jesus, Herr, für psychische Kraft, Herr. Ich bete für neue Hoffnung, Herr. Und ich bete dort, wo auch körperlich Menschen durchhangen, dass du ihnen begegnest. Und dass sie heute Morgen diese Heilung, die bereits schon vor 2000 Jahren vollbracht worden ist, abholen können. Im Namen von Jesu Christi. Ich danke, Jesus, dass wir in eine neue Zeit hineinkommen. Wir spüren das. Ich danke dir, Herr, dass in den nächsten Monaten und Jahren im Wallis Menschen von Dämonen befreit werden. Ich möchte dir danken, dass wir eine andere Dimension von göttlichen Heilungen sehen. Ich möchte dir danken, dass es schneller gehen wird, Herr. Wir möchten uns zusammenschließen und deinen Thron auch dafür bestürmen, dass wir deine Herrlichkeit sehen, Herr. Ich preise deinen Namen, Jesus, dass du uns wohl tust und dass du mit uns kommst. Halleluja. Amen. Wir singen noch ein Lied und dann hat der Andi noch was zu sagen. Ich möchte nur was sagen, ich glaube, die Salbung wird zunehmen. Und wisst ihr, was mich gefallen hat an der Erweckung von der Azusa Street? Nicht diese vielen Heilungen, nicht diese vielen Bekehrungen. Jedes Mitglied der Azusa Street hatte eine kleine Flasche von Salböl. Die sind von Haus zu Haus gegangen. Und die haben an der Bushaltestelle mit Menschen gebetet. Und die Heilungen sind nicht nur in der Kirche geschehen, sondern dort, wo Jesus ist. Und ich glaube, Gott möchte sein Volk heilen und segnen. Und dass sie zu Botschafter werden. Diese wunderbaren Botschaft. Und jetzt höre ich auf. Amen. Ist besser. Amen.